Also es sind im Grunde zwei Grundthesen. Das erste ist natürlich über die Notwendigkeit der Judaisierung. Da geht es im Grunde einfach darum zu sagen, es ist notwendig, die jüdische Perspektive zu reflektieren, um so ein Phänomen wie Punk zu verstehen. Einfach nur deshalb, weil man sagen muss, das ist ein soziokultureller Raum, den man entdecken muss, um eigentlich dann die kulturellen Manifestationen zu entdecken. Arbeit macht frei oder Arbeit macht niemals frei, besser gesagt, ist natürlich ein provokanter Titel. Da geht es im Grunde um die ideologische Arbeit. Also welche Arbeit müssen eigentlich Juden ideologisch leisten in den Institutionen heute und wie verweigert sich eigentlich der Punk, das zu tun? Und das war eigentlich die Grundthese, die sich durch den Vortrag zieht, weil wir natürlich auch davon ausgegangen ist, dass Punk sowas wie Widerstand bedeutet. Und natürlich ein Widerstand von jüdischen Menschen, zum Beispiel gegen Vereinnahmungen. Und das war mir eben bei meinem Vortrag sehr wichtig.
Das bietet auch den Ansatz zu einer Gegenthese, die mich umtreibt. Dieses Biberbuch ist nämlich bei mir damals auch auf fruchtbaren Boden getroffen, weil ich dachte, was für eine merkwürdige These, Punk mit etwas zusammenzubringen, das erstmal nur auf den ersten Blick sehr weit weg von Punk scheint, nämlich sowas wie eine, ja, meinetwegen zum Beispiel auch religiöse Vergangenheit oder eine religiöse Herkunft, weil Punk, angenommen, wir sagen, es wäre vor allen Dingen auch nihilistisch, also in Grundzügen und in einer Grundaussage, dann ist das ja erstmal, scheint das absurd. Wie passt dann, Klaus, dein Metropolen-Szenen, jüdische Subkultur in diese Tagung?
Ich bin für den Titel nicht verantwortlich. Okay. Im Grunde mache ich sozusagen die Basisarbeit. Ich gehe nochmal zurück auf das Buch von Stephen Lee Bieber, die Heebie-Jeebies im CBGBs zu den jüdischen Wurzeln des Punk. Wurzeln ist ein problematischer Begriff. Ich werde über Luftwurzeln reden, was ich als Arbeitsbegriff ganz gut finde. Ich glaube, das ist auch dem Umstand geschuldet, dieses Wort, dass es schwer zu übersetzen ist. Ich weiß gar nicht, wie es im amerikanischen Original heißt. Das heißt, ich werde einfach das Buch sozusagen referieren und ein bisschen kommentieren und illustrieren mit Musikbeispielen und auch mit visuellen Beispielen von Plattencovers. Und ich muss sagen, für mich war das tatsächlich eine komplette Neuentdeckung. Ich habe mich mit der Musik damals beschäftigt, ich habe die auch als Fan gehört und mir war das überhaupt nicht klar, dass es diese Verbindung gibt und was die bedeutet. Und ich habe, das kann Peter aber besser erklären, sozusagen den Unterschied zwischen Jewishness und, wie sagst du?
Also er sagt im Grunde zwischen Judentum und im Grunde Jüdischkeit.
Jüdischkeit, genau. Also das sind ja alles, deswegen habe ich ein bisschen gezuckt, als du religiös gesagt hast, das sind ja tatsächlich sozusagen ganz viele säkulare Juden, wenn man so sagen darf. Ich kenne mich in der Terminologie nicht genau aus, aber es wird zum Beispiel eine Zahl zitiert, dass von den Christen in den USA bezeichnen sich 52% als religiös oder als gläubig. Von den Juden bezeichnen sich 21%, glaube ich, als gläubig in dem Sinn. Was mir sehr sympathisch ist als jemand, der mit Religion eigentlich sehr, sehr wenig am Hut hat und gerade in der Gegenwart und in den letzten Jahren, wo der religiöse Fundamentalismus auf allen Seiten immer absurdere und grässlichere Resultate zeitigt, finde ich das sehr interessant und das wird in diesen Interviews auch sehr, sehr deutlich und deswegen habe ich mich für das Thema interessiert.
Das Zucken war berechtigt, weil natürlich ist das eine Reduzierung, wenn man sagt, Juden ist Religion, das fest natürlich nur einen Aspekt. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn du, Peter, mal genau dieses Zweierding aufmachst. Also das eine meint ja schon, wenn ich es richtig verstanden habe, Judentum im Sinne eines sich als Juden begreifenden, praktizierenden religiösen Menschen und das andere eine Herkunft, die man schlichtweg nicht abstreifen kann, wie überhaupt jeder seine Herkunft eigentlich nicht los wird.
Ich glaube, das ist auch natürlich das Problem, die Provokation natürlich auch des Buches, gar keine Frage. Da streitet ja auch der Autor selber mit. Das muss man ja fairerweise sagen, an gewissen Punks, wie jetzt Richard Hell, da wird das ja wirklich, entzündet sich das ja. Das ist eigentlich die Jewishness oder die Jüdischkeit ist eigentlich ein sehr problematischer Begriff. Das ist eigentlich der Begriff, wie du sagst, der ganz stark auf das Herkommen spielt. Also jemand wird als Jude geboren und ist dann damit Jude. Der ist deshalb sehr problematisch, weil er in der Vergangenheit große Probleme geschaffen hat. versteht man den Juden aus der jüdischen Religion, bedeutet das immerhin für ihn noch eine Fluchtmöglichkeit. Also er ist derjenige, der dieser Religion abschwört, zum Beispiel Christ wird und damit gerettet ist. Reduziert man den Juden rein auf das Herkommen, ist man natürlich sehr, sehr nah an rassistischen Komponenten. Das ist gar keine Frage. Auf der anderen Seite ist das schon ganz richtig, was eben gesagt wurde. Juden verstehen sich eben nicht religiös und sie werden vor allem auch von anderen nicht nur religiös verstanden. Und wenn man über diese Frage spricht von Milieus, dann muss man natürlich auch sehen, wie andere Menschen Juden im Grunde heute sehen. Das problematisieren, aber auch nicht wegdiskutieren. Das, denke ich mir, ist ein ähnliches Problem wie bei der schwarzen Literatur, sage ich jetzt mal, bei der Frauenliteratur. Da nützt auch nichts zu sagen, ja, eine allgemeine Definition von Literatur daran zu setzen, sondern man sollte die dann wirklich auch als Ausdruck von Minderheiten begreifen.
Ja, der Anti-Essentialismus ist ja löblich sozusagen, aber an bestimmten Punkten wird er auch sozusagen selbst wieder zum Essentialismus, wenn er sich so absolut setzt. Und wenn man das, deswegen finde ich den Begriff, ich verstehe, was daran problematisch ist, aber man kommt auch nicht darum herum, um diese Jewishness, wie er das nennt. Und das finde ich ist ganz gelungen. Gerade an dem Beispiel ist das schönste Kapitel, finde ich wirklich, das zu Richard Hell, der das rundweg von sich weist und dann aber doch mit die besten Definitionen. Er sagt dieses denkwürdige Wort, also er wird nach seiner sozusagen jüdischen Identität in Anführungszeichen gefragt und sagt dann, wenn du einen Antisemiten fragst, der wird bestimmt sagen, dass ich ein Jude bin. Wer bestimmt, wer ist hier der Jude?
Ja, na klar, das ist immer auch eine Frage der Zuschreibung.
Und ja, vielleicht könntest du da auch mal, die hat mich damals sehr beeindruckt in Frankfurt, die Platteninterpretation von dir nochmal.
Die Cover, genau. Das Cover zeigt Richard Hell, wie er sich das Hemd aufreißt. Man sieht die blanke Brust. Meine erste Assoziation war eigentlich die Prager Frühling, die Demonstranten, die sozusagen sich das Hemd aufreißen vor dem Panzer. Also sozusagen sagen, schieß mich doch tot, mach doch. Und dann steht auf seiner blanken Brust aber, you make me, du machst mich. Also sozusagen der Betrachter macht ihn zu dem, was er, zu dem er ihn machen will. Und wenn er dann sagt, wenn du einen Antisemiten fragst, der wird bestimmt sagen, ich bin ein Jude. Und das ist natürlich auch in dem Kontext zu sehen von Blank Generation, also sozusagen sein Signatursong, der berühmteste Song von Richard Hell, wo er sagt, we belong to the blank generation, also nicht zu einer definierbaren Generation, aber doch wieder ein Wir irgendwie formuliert wird, obwohl es eigentlich nicht sein will. Und diese Dialektik sozusagen oder diese Zwiespältigkeit, die kommt in diesem Kapitel wunderbar zum Ausdruck.
Wobei da ja die Frage nach dem We, also was meint genau dieses We beispielsweise in dieser Textzeile, ja? Nehmen wir mal die Ramones, ne? Soweit ich weiß, 50% der Bandmitglieder kommen aus jüdischen Häusern. Joey Ramone, erstmal haben sie ihren Namen schon mal abgelegt, das hat Richard Hell ja auch nur getan. Also den Hinweis darauf, dass man das sozusagen irgendwie mit einem Label schon mal festmachen könnte, was für eine Herkunft das ist. Manche Namen sprechen ja ganz klar für die Herkunft. Also weggewischt. Und insgesamt waren die Ramones 4 Leute und die haben irgendwas arrangiert. Joey Ramone ganz vorne weg. Und als das gab ja diesen Clinch zwischen dem Gitarristen und dem Sänger, die sie dann nicht mehr so richtig mochten. Und einer Lind dieser Ramones sozusagen als Rechtskonservativer im US-amerikanischen Verständnis absolut politisch zum Beispiel den Gegenpart zu Joey Ramone gebildet, der dem nachgesagt worden ist, zumindest nachdem er gestorben war, er käme aus einem linksliberalen jüdischen Elternhaus und hätte eben auch demzufolge ein politisches Verständnis. Der Zwiespalt steckt also in diesem We, wenn wir das jetzt von Richard Hell nehmen, ohnehin, weil die haben sich ja, also oder beziehungsweise vielleicht die Frage an euch, ihr habt euch damit beschäftigt, wie stark haben die sich denn als Juden begriffen tatsächlich in ihrer Arbeit, in ihrer Kunst?
Schwer zu sagen, die Interviews sind ja wahrscheinlich auch nicht ohne Grund, hat er sie einzeln interviewt und ich glaube, dass dieses We, was Hell formuliert in Blank Generation, dass das erstmal natürlich ein schönes Zitat aus dem sozusagen musikalischen Vorbild We Belong to the Beat Generation ist und das ist genau dieses identitär, nicht identitär, diesen Konflikt, dass das sehr, sehr, sehr schön darin zum Ausdruck gebracht wird. Inwieweit die New Yorker Punks, wenn man sie so nennen will, untereinander sich darüber verständigt haben. Darüber sagt das Buch meines Wissens nicht viel oder gar nicht.
Sie negieren sogar teilweise, würde ich sagen. Oder sagen im Grunde, sie haben es eigentlich nie thematisiert. Mm. Oder so. Mm. Ich denke mir, das muss man eben auch aus so einer Konstellation sehen, dass man sagt, das sind ja Jugendkulturen, Subkulturen, Jugendkulturen, die sich natürlich von ihrem Herkommen natürlich auch absetzen wollen. Und dass man auch sehr viele Dinge, auch Formen sich, sagen wir mal, dezidiert von der jüdischen Stammkultur oder Elternkultur abzusetzen, auch natürlich Teile einer jüdischen Identität sind. Das ist ja das Paradoxe. Im Grunde neue Identitäten zu erfinden, da auch rauszukommen. Blank Generation ist da ja auch der Ausdruck davon, sich selbst eben neu zu schöpfen.
Also, sich erstmal auszunullen und dann was Neues zu finden. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund des Migrantischen und des Zwangsmigranten sozusagen, ist ja in ganz vielen Biografien, also was du angesprochen hast, neue Namen geben. In fast jeder Geschichte gibt sich jemand einen neuen Namen. Rabinowitz heißt Lou Reed, die Eltern von ihm. Tommy Ramone heißt Erdeli, kommt aus Ungarn. Und das ist natürlich auch nochmal die ganze Migrationsgeschichte, wird da auch nochmal in fast allen Interviews wird sie erzählt und damit auch das erzwungene, du musst immer wieder deine Identität wechseln. Du musst deinen Ausweis fälschen, sozusagen deinen Namen. Und dass das als künstlerische Praxis dann produktiv wird, das finde ich faszinierend an der Geschichte.
Hm. Auch natürlich die Assimilationsgeschichte, die auch wieder dahinter ist. Also gerade bei Lou Reed zum Beispiel eben das Elternhaus, was diesen Namen ja verändert. Warum? Um eigentlich Eingang zu finden in die bürgerliche Gesellschaft. Ja. Und auch bei Lou Reed eigentlich nicht zu akzeptieren, wo er sexuell hingeht. Auch das ist ja sehr, sehr interessant. Genau. Also die eigenen Wege, die antibürgerlichen Wege völlig zu negieren. Ja, aber vielleicht könnte man das im Grunde in dieser Hinsicht sagen, sie sind umso mehr Juden, umso mehr sie keine Juden sind oder sein wollen. Das ist eigentlich ein fast dekonstruktivistischer Identitätsmoment, der da, die vielleicht auch das Faszinierende ausmacht.
Das ist total interessant. Das ist ja auch bei Lou Reed ist nicht nur der Namenswechsel, dass die Eltern sozusagen ihren Namen assimilieren an die US-Gesellschaft. Mhm. Es ist auch der Aspekt, dass sie im Zuge ihres Aufstiegs immer weiter in die Suburbs ziehen. Sie landen in der Lower East Side, sozusagen dem in Anführungszeichen Ghetto, wo viele Juden erstmal landen, stranden und ziehen sukzessive immer weiter in die Suburbs und je weiter sie rausziehen, desto höher steigen sie gesellschaftlich in ihrem gesellschaftlichen Rang auf.
Was mich auch gewundert hat, der Einzige, vielleicht kannst du mir da widersprechen, der Einzige, der eigentlich diese Herkunft irgendwie thematisiert, und irgendwie auch darstellt, ist im Grunde der von Modern Lovers, wie heißt der?
Jonathan Richman,
ja. Und der kommt im Grunde nicht aus dieser bürgerlich aufgestiegenen Gesellschaft, sondern aus dieser noch Unterschicht, wenn man so will.
Ist aber auch ein sehr schönes Kapitel und ist aber auch für mich ein ewiges Rätsel. Ich habe Jonathan Richman wirklich mal interviewt und habe eine Stunde mit ihm gesprochen und jedes Mal, wenn ich mich mit ihm beschäftige, frage ich mich, ist er so naiv oder ist es eine Haltung, ist es eine gespielte Haltung in gewisser Weise? Ich konnte es in dem Gespräch nicht rausfinden und er ist ja sozusagen wie ein naiver Maler. Er singt ja auch gerne über Maler, über Van Gogh und Vermeer und was weiß ich. Und er singt ein Lied über die Band seines Lebens, über Velvet Underground und beschreibt die im Grunde mit den Worten eines Kindes, das voller Bewunderung ist, wie haben sie das gemacht, wie haben sie diesen Sound hinbekommen? Und man weiß nicht, er kommt, wie du sagst, aus den Suburbs, aus der Gegend von Boston und ist als Jugendlicher glühender Fan von Velvet Underground. Und immer wenn sie in die Stadt kommen, wenn Velvet Underground da gespielt haben oder sie in Kontakt kamen, saß da dieser schüchterne jüdische, in Anführungszeichen, Junge oder nicht in Anführungszeichen, dem man das sozusagen angesehen hat, der aber überhaupt nicht so diese bohemistische Verwandlung durchgemacht hatte, sondern eher so ein biederer, schüchterner, drogenfreier Junge war, der auch sexuell wahrscheinlich eher minder bemittelt oder unerfahren war und der daraus so diese naive Bewunderung formulieren konnte. Ganz komische Geschichte. Ja, ist der Einzige wahrscheinlich.
Ja. Wo man das Gefühl hat, er hat noch einen Bezug zu den Eltern. Er singt ja bei I'm Straight irgendwo, dass es eigentlich noch diese alte Form ist, in dessen der Rest will ja raus, der will weg.
Vielleicht eine Frage, die wesentlich wäre. Ja, wir reden ja die ganze Zeit über etwas, was vor allen Dingen sich auch durch Musik ausgedrückt hat, vornehmlich sogar. Also das, glaube ich, mit der wichtigste Output neben einer ästhetischen Prägung von Kunst oder sowas ist tatsächlich die Musik gewesen. Wie stark ist denn euren Erkenntnissen nach die Prägung auch gewesen durch die Leute? Und zwar im Sinne ihrer Identitätszwiespälte. Also weil irgendwo, mal abgesehen davon, was die mitbringen an Background, wie hat sich das denn umgesetzt?
Musikalisch meinst du?
Zum Beispiel. Formell.
Puh, schwierig. Also ich denke, es war eine Ablehnung des State of the Art der Popmusik, wie sie Mitte der 70er war. Und gleichzeitig eine Wiederaneignung einer bestimmten Tradition, die man sich sozusagen zurechtgemalt hat. Es gab eine große, große Nähe zur afroamerikanischen Musik, eine Bewunderung bei vielen. Bei Lou Reed beispielsweise. Gleichzeitig, die Probleme kamen dann später. Also mit Nation of Islam und so weiter. Das formuliert Alan Vega sehr schön in dem Kapitel, was auch ein sehr schönes Kapitel ist über Suicide, dass er sagt, ihm bricht es das Herz. Zur Zeit der Bürgerrechtsbewegung war es so, dass es eine ganz große Nähe gab, dass viele Juden die Bürgerrechtsbewegung, die afroamerikanische Bewegung unterstützt haben, auch finanziell. Und heute bricht es ihm das Herz, wenn er sieht, wenn schwarze Kids der Nation of Islam hinterherrennen und richtige Antisemiten werden darüber. Das war jetzt nicht die Frage. Die musikalische Prägung, genau. Sie haben sich sozusagen in eine Tradition eingeschrieben, die es gar nicht so gab, und haben sich sozusagen neu erfunden. Blondie beispielsweise hatten Elemente von 50er Jahre Doo-Wop und 60er Jahre Girl Group, was sie mit einer bestimmten Schärfe verbunden haben, genauso wie die Ramones sozusagen den Surf-Sound urban zugespitzt haben und nicht die California Girls, sondern die waren dann am Redondo Beach, aber das klang dann irgendwie anders und es hat immer eine Nicht-Identität. Also wieder das Blank Generation. Es gibt ein Beziehen auf eine Tradition, auf eine gewisse Identität, aber immer wieder Betonen der Differenz. Das ist, glaube ich, die größte Gemeinsamkeit von den ganzen Gruppen, die wir da, oder Künstlern, die wir da finden. Suicide. Alan Vega singt wie Elvis, aber singt zu einem musikalischen Background, der mit Kraftwerk mehr zu tun hat als mit Elvis. Und dieses Nicht-Identitäre in der Suche nach Identität vielleicht doch, das ist das Faszinierende daran, dass es so schillert.
Ich meine, die Traditionen, die sie übernehmen, sind ja so antijüdisch, dass sie ja da schon wieder sehr, sehr gut passen. Wir haben ja darüber gesprochen. Also zum Beispiel mit antijüdisch meine ich im Grunde, was du vorher gesprochen hast, diese Rezeption des alten Rock'n'Rolls. Ja, dieses, was gleichzeitig in einer gewissen Weise natürlich eine gewisse Rebellion auch ausdrückt. Diese Zeichen werden übernommen, um sich, sagen wir mal, gegen die eigene religiöse Herkunft im Grunde dominant abzusetzen. Und da bekommt natürlich Musik plötzlich ein ganz anderes Zeichen. Plötzlich, sagen wir mal, ein aufgesetztes Zeichen. Das finde ich dort ganz erstaunlich. Also jetzt gerade, wenn du die Ramones erwähnst mit diesem Beach-Sound, das ist mir auch aufgefallen, diese starken Rock'n'Roll der 50er Jahre, auch des alten Hardrock, sage ich jetzt mal, übernommene Merkmale. Das finde ich schon, ist ganz, ganz typisch, wie eigentlich dann Traditionen aufgenommen werden, neu konnotiert werden als Widerstand gegen eigentlich die eigene Herkunft verwendet wird.
Ja, gegen die Herkunft. Aber das ist ja auch was, ich sage jetzt mal, wir Nicht-Juden in der Zuschreibung auch immer falsch machen, dass wir die sozusagen nur als Juden und nicht als Teenager-Subjekt beispielsweise, denen es auch darum geht, hey, ich will mich nicht mit dem ganzen religiösen Scheiß von meinen Eltern dauernd belastet haben. Also das ist ein falscher Essentialismus, Juden auf Juden zu reduzieren, sondern sie sind natürlich Subjekte, die sich genauso gegen autoritäre Eltern oder Lehrer oder sonst was wehren. Und das spielt da ja auch rein. Also ist vielleicht an dem Punkt auch diese starke Bezugnahme auf den, nennen wir es mal, den All-American Classic Rock'n'Roll Sound, ist natürlich auch eine Geste, dass sie das machen und nicht Klezmer meinen.
Also das ist nämlich was ich auch gedacht habe. Also erstmal ist Punk ja sowieso unabhängig davon, dass wenn wir so wollen, er tatsächlich da irgendwie aus New York kommt oder ringsrum, ne, wenn man in die 60er Jahre geht. Er hat sich unheimlich schnell in alle Winkel der Welt verteilt und überall irgendeine Ausprägung gehabt, aber es gab auch immer irgendwie einen Konsens, wie Punk so sein könnte, sage ich jetzt mal. Also musikalisch ist es egal, ob das jetzt indonesisch ist oder norwegisch oder selbst südafrikanisch. Es hat, also man erkennt die Musik, ja, das ist schon irgendwie, da gibt es was Gemeinsames. Und die Leute, zumindest ich habe das so erfahren, das hat was mit Emanzipation zu tun von dem, wo man herkommt, erstmal. Und zwar bei mir war es ein ganz normales, gutbürgerliches Elternhaus und das habe ich auch mit 16 versucht abzustreifen über diesen Weg. Insofern ist das vielleicht das Verbindende und diese Zuschreibung, das so unter diesem jüdischen Identitätsaspekt zu betrachten, eben auch was nicht ganz Ungefährliches, dahingehend, dass der Professor Nell hat das gestern so schön im Gespräch gesagt, dass das ja auch zwar nett ist, so im Sinne von, aber es bleibt eine Zuschreibung. Und die hat ja erstmal einen durchaus negativen Grundansatz, Leute zu reduzieren auf etwas, wenn man von Individuen ausgeht. Und das war ja was, was in Punk ganz wichtig war, Individualität. Also eigentlich auch ein Abgrenzen von dem anderen, auch von dem Gegenüber und nicht sofort die Suche nach der Gruppe. Und gerade New York, um das mal vielleicht zu untermauern, das sieht man ja an der Musik, die da entstanden ist, 1974 bis, sag ich mal, 77. Das war so vielfältig, von Television über Blondie bis zu Ramones, das war Krach, das waren liebliche, poppige Melodien, die man gar nicht Punk zuordnen würde. Da gab es ja offensichtlich einen grundsätzlichen Anspruch zu sagen, also je kleiner die Gruppe ist, desto eher kann ich mich auch umsetzen oder finde ich mich wieder in was Eigenem.
Aber ich finde es jetzt zum Beispiel sehr interessant und auch faszinierend zu sagen, ja, es wird ein Sound entwickelt von jüdischen Menschen, die das verwenden als ihren eigenen Kampf, von mir aus gegen die Elternkultur, die über den Teich kommt und plötzlich von anderen Kulturen übernommen wird und wie das mit Subkulturen ist, neu konnotiert wird und verwendet wird. Das bedeutet ja nicht, dass dieser Ansatz von Bieber oder überhaupt dieser Ansatz falsch ist, sondern es ist eigentlich ein Ansatz, wo man ein gewisses Milieu findet und wo man eigentlich eine Subkultur in ihren Ausformungen verstehen kann, in ihren Kämpfen verstehen kann, in ihren Widersprüchen verstehen kann, was man damit haben will. Und natürlich, es gibt ja dann eine Möglichkeit, wenn man das gemacht hat, das zu verallgemeinern und plötzlich zu sehen, wo gibt es da eigentlich Übereinstimmungen mit anderen Jugendkulturen, sage ich jetzt mal, mit anderen Minderheiten, ja. Das ist dann ein zweiter Schritt, den man ohne Probleme eigentlich daran heften kann. Das denke ich mir, werden wir auch in der Zukunft irgendwie versuchen. Ich meine, nach der Tagung wollen wir uns ja alle nochmal zusammensetzen, aber wir wollen eigentlich schon schauen, wo geht die ganze Sache mit den Subkulturen, mit den jüdischen, aber auch anderen Subkulturen hin.
Vor allem muss man, glaube ich, in zweierlei Hinsicht sehr, sehr genau sein, wenn man da drauf schaut. Historisch betrachtet genau sein und geografisch oder gesellschaftlich betrachtet genau sein. Also Punk im Jahr 2010 in Indonesien hat mit Punk im Jahr 74 in New York wahrscheinlich sehr, sehr wenig gemeinsam. Und Punk als sozusagen kulturindustrieller Lifestyle, den man bei sich bei H&M kaufen kann, hat mit Joey Ramone 1976 auch sehr wenig zu tun. Also die Gefahr ist, dass man Punk sozusagen als konstante, widerständige Kultur verklärt. Das sollte man nicht tun. Die Fußgängerzonen-Punks haben, glaube ich, eine ganz andere Vorstellung von Punk als, diejenigen, die heute Doktorarbeiten darüber schreiben oder solche Kongresse veranstalten. Also das ist einfach, man muss genau drauf schauen. Ja.
Chris haben nicht ohne Grund 1977 gesungen, Punk is dead.
Ja,
klar. Das hatte eine ziemliche Konsequenz, die auch nachvollziehbar ist, wenn man sich mit dem Anfang beschäftigt. Abschließende Frage an euch beide. Du hast es gesagt, also weil vorhin das Cover der Richard Hell-Platte, ne, ist auch gleichzeitig der Untergrund des Posters zu der Tagung. Allerdings ist der Spruch der Wesentliche, der fehlt auf der Brust von Richard Hell. Warum?
Im Grunde ein historischer Treppenwitz, dieses Plakat. Weil We Are Ugly, But We Have The Music hat zwar ein Jude gesagt, aber
Leonard Cohen,
ein Jude, der mit Punk nun wirklich ganz, ganz... Wobei ich ihn jetzt mal wieder vor einem Jahr oder so gesehen habe, er ist sozusagen er könnte durchgehen als einer der Großväter, nicht des Punk, er ist ja eher so ein Bon Vivant und lebt so dieses bohemistisch Ladies Man-hafte, auch jetzt mit seinen bald 80 Jahren. Aber das sozusagen, diesen Spruch aus seinem Song Chelsea Hotel da drauf zu kleben, das ist schon, also es ist sozusagen wie mit den Sicherheitsnadeln, mit denen sich die Punks ihre Klamotten zusammengehalten haben, ist das mit Sicherheitsnadel auf Richard Hell drauf gestochen sozusagen. Oder?
Jetzt muss man natürlich sagen, das hat zwei Ursachen, die sehr prosaisch sind. Das erste ist, wir waren eigentlich beeinflusst durch ein Plattenauflegen von dir. Und zwar, du hast ein sehr schönes Lied gespielt, I'm a Jew, fuck you.
Ja, genau.
Und dieses Stück fanden wir eigentlich, der Jonas und ich, sehr, sehr schön für den Namen des Kongresses. Da wurde aber mit Recht gesagt, also wenn wir diesen Namen nehmen, dann werden wir ganz große Schwierigkeiten haben, Gelder zu bekommen. So ist die Wahrheit. Das ist jetzt der Grund, warum wir diesen anderen Namen genannt haben.
Und wahrscheinlich sitzen in den Gremien und Institutionen, die über solche Gelder zu entscheiden haben, viele Leonard Cohen-Fans, könnte ich mir gut vorstellen.
Fast. Also zumindest ist dieser Titel, ich würde mal so sagen, kompatibler als I'm a Jew, fuck you. Obwohl dieser Titel eigentlich schöner ist, muss man ganz klar sagen.
Er trägt die Konsequenz irgendwie mit
müssen
sich.
Müssen wir nicht sagen, nein, mich hat auch dieser Titel begeistert, weil es hat auch für mich einen befreienden Moment gehabt. Das muss man ganz klar sagen. Jetzt die Frage, warum dieses wunderbare Cover nicht einfach genommen wurde mit You Made Me. Liegt einfach daran, weil wir kriegen dort Probleme mit den Rechten. Okay.